Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Ja, heute nehmen wir mal am Sonntag auf, Sonntagmorgen, auch mal ganz schön, am sonnigen Sonntag in Hamburg. Und wir sind nicht zu zweit, wir sind zu dritt. Wir haben heute mal wieder einen Gast, einen, über den ich mich auch besonders freue, weil wir hier die spanische Allianz heute aufbauen können. und der wirklich eine interessante Geschichte zu erzählen hat über das, was er macht. Gast, stell dich doch mal vor.
Ja, hallo, mein Name ist Jorge Moreno. Ich bin von der RSC Autotechnik, also sprich, wir sind eine Werkstatt aus Wiedmarschen. Mhm. Wiedmarschen liegt im Emsland, Grafschaft Bentheim, um genau zu sein. Und wir befassen uns mit der Reparatur von Mercedes der 90er Jahre oder ausschließlich Reparaturen 90er Jahre Mercedes, hauptsächlich 129er, also den SL. Mhm. Da machen wir sehr, sehr viel, also täglich seit 2009. Und machen sehr viel Verdeckhydrauliken. Also sprich, wir reparieren Hydrauliksysteme von Cabrios der 90er Jahre, wo wir dann Hydraulikzylinder überholen oder Leitungen nachfertigen. Also alles, was nicht mehr lieferbar ist von solchen Fahrzeugen, können wir reparieren oder überholen. Ja, das ist so mein...
Genau, so haben wir uns mal kennengelernt. Ein guter Bekannter von mir, der einen 129er hat, der hat sein Verdeck komplett bei dir überholen lassen. Er hat einen japanischen 129er und da sind natürlich gerade auch aufgrund von Temperaturen dann irgendwann die Hydrauliksysteme undicht. Und so war es dann eben auch. Und der hatte mir damals von dir erzählt und sagte dann, Mensch, da gibt es eine Firma, RSC Autotechnik, und die kümmern sich darum. Und dann habe ich mir die Internetseite angeguckt und habe gedacht, oh, okay, man kann sich auf sowas spezialisieren und den Bedarf gibt es natürlich, weil du weißt, jeder der Hydraulikzylinder, die in diesen ganzen Verdecksystemen sind, und das geht ja nicht nur um 129er, du machst ja auch andere Verdecksysteme, geht halt irgendwann mal kaputt. Und da hatte ich halt das Thema, dass bei meinem G-Modell der Hydraulikdämpfer kaputt war. Und ich dann anfing natürlich zu gucken, was kostet der bei uns, und dann hinübergefallen bin und auch gesehen habe, dass es nur noch wenige im Bestand überhaupt gibt. Das heißt, also das Thema ist dann irgendwann endlich und irgendjemand muss sich natürlich damit beschäftigen. Und da hatte ich dir damals ja diesen Hydraulikzylinder zugeschickt und das war so, wie du schon geahnt hattest, weil reparieren geht halt nur eigentlich, wenn die Stange nicht schon krumm ist, ne?
Ja, also bei dem Zylinder war die Stange krumm, also sprich die Kolbenstange war krumm.
Genau.
Aber es war auch ein Hydraulikzylinder, der, die G-Klasse hatte Hydraulikzylinder, die sind maschinell verpresst. Du kannst die nicht öffnen wie beim 129er.
Ah, da geht das.
129er, die sind geschraubt, du kannst gesteckt, also die lassen sich zerlegen, wie große Hydraulikzylinder von Maschinen oder so. Mhm. Bei den Autos war das dann schon so, dass die Autozulieferer die Dinger verpresst haben. Also einmal Produkt, wenn sie kaputt gehen, schmeißen sie weg. Also dementsprechend musst du dann schon Sachen zerlegen, Bauteile nachfertigen und das Ganze wieder zusammenbauen. Und heutzutage machen wir das dann aber auch, ja.
Ist das oftmals Bausatz? Also ist das oftmals so, dass es Teile gibt, die in verschiedenen Autos drin sind, die nur ein bisschen abgewandelt sind und dann eben bei einem Zulieferer gekauft werden?
Ja, es gab mehrere Automobilzulieferer, die dann die Cabrio-Systeme machten in den 90er Jahren. Mhm. Und dann sind die Teile ähnlich. Die sind natürlich dann vom Hub her und so sind die anders. Und die ganzen Hydraulikzylinder, aber an sich so die Pumpen oder Hydraulikzylinder gab es 3-4 Hersteller. Mhm. Also das heißt, wenn du ein System kennst, dann ist alles sehr ähnlich. Also du kannst nicht aus alten Teilen dann ein anderes machen oder so, weil da gibt es dann doch noch so Feinheiten. Aber du kennst halt das System und du hast verschiedene Reparaturlösungen für die G-Klasse zum Beispiel. Peugeot 306 hat auch den gleichen Hydraulikzylinder.
Genau, das sagtest du dann nämlich. Wer sagte denn nicht? Dann habe ich gedacht, so, Moment mal, wer war denn jetzt zuerst?
Aber das genau, der Peugeot 306. Ja. Wahrscheinlich kostet das
Bau. Nee, Moment, 206 oder noch kleiner, ja.
205.
Nee, 206
CC. Der CC, genau. Ja. Wahrscheinlich kostet das Ersatzteil bei Peugeot ein Zehntel.
Oder es gibt es nicht mehr.
Es gibt es nicht mehr, nee.
Genau, also, das ist ja, nämlich der Punkt. Das
ist ja meistens so, ja. Also ja. Da kommen schon mal dann Kunden an und letztens war ein Fiat Punto. Kommt einer mit einem Fiat Punto, mit einem hydraulischen Verdeck. Also Fiat Punto ist schon selten. Und
dann haben wir gerade drüber gesprochen, ja.
Er sagte, ja, hier, Hydraulik ist undicht, gibt es nicht mehr bei Fiat. Wer hätte es gedacht, ne? Aber die sind dann ähnlich wie Golf, also die Bauart. Und die können wir halt umbauen. Also sprich, wir zerlegen diese Hydraulikzylinder, da kommt dann so ein Gewinde rein, wir machen dann eine Dichtung von uns rein und einen Deckel. Du kannst die schrauben. Also das heißt, die Dinger sind dann wieder verwendbar. Nachher, wenn die dann nach 20 Jahren wieder undicht werden, ja, dann könnte man dann die Dinger einfach aufschrauben, Dichtung rein wieder zumachen. Ja. Und bei dem 206cc ist es so, die Hubzylinder bei der G-Klasse sind von der Form her baugleich. Sind natürlich bei der G-Klasse länger, ne? Aber die Bauteile sind 206cc.
Ja, witzig, ne?
Ist halt witzig, weil du guckst im Netz und dann guckst du nach einem, gut, G-Klasse Cabrio, gebrauchten Hydraulikzylinder, kannst vergessen, kriegst du nicht. Aber für ein 206, ja, kriegst du dann Teile irgendwie für 30 Euro oder so, gibt es dann gebrauchte Teile, die in der Regel dann auch undicht sind, aber ja gut.
Ja gut, aber kannst halt was draus machen, ja, im Zweifel. Ne? Ja, was mir halt aufgefallen ist, und das hängt ja damit zusammen, warum gibt es diese Hydraulikzylinder oftmals nicht mehr von den Herstellern? Also einmal ist es natürlich manchmal kein Geschäft mehr, weil es dann doch selten vorkommt. Und das andere ist, dass die nicht unendlich lange lagerbar sind. Das heißt also, gibt es ja eine gewisse Logik dahinter, dass wenn man welche herstellen lässt, dann muss man die in einem bestimmten Zeitraum abverkauft haben, weil wenn die länger als 5 Jahre liegen oder so, dann kannst du so einen Hydraulikstempel nicht mehr als neu verkaufen, weil der auch vom Liegen undicht werden könnte, in der Theorie so. In der Praxis wahrscheinlich auch, weil ein Gummi älter ist.
Was mich gerade noch umtreibt, was kostet denn von Mercedes?
Wow, 900 Euro?
900 Euro.
Ja, ist ja wie eine Gasfeder, ne?
Also vom Kofferraum, halt nur, ne? Genau, also der Witz bei der Geschichte ist, dass du dir die Sachen anguckst und eigentlich ganz genau weißt, dass das eine, ich sag mal, zu lösende Mechanik ist, ja? Aber klar, also jeder wird zum Mercedes gehen und für ein G Cabrio lohnt sich das ja auch. Das ist dann, da sind die Leute ja auch ein bisschen schmerzfreier.
Die gibt's auch aktuell jetzt wieder.
Ja, ja.
Ja,
ja, ja.
Wieder bestanden haben. Gibt's.
Ja, genau. Aber ich finde es trotzdem spannender, zum einen auch das gesamte System dann immer mal kontrollieren zu lassen.
Viel schöner zu wissen, dass hinten jetzt ein Peugeot-Teil drin ist.
Ja, klar, also
da lässt, einen ich
Sorgen,
nicht mit umgehen.
Lässt einen sorgenfreier
Es steht aber keine Teilenummer drauf.
Natürlich nicht.
Naja, ich müsste jetzt tatsächlich aber mal
rausgefeilt.
Gucken. Achtung, aber ich müsste jetzt tatsächlich mal gucken, seit wann gab es denn 205cc? Weil das Cabrio mit dem hydraulischen Dach beim Mercedes gibt es ja seit 98. Und ich bin mir nicht sicher, ab wann es diesen 206cc, sorry, gab.
Muss ja ähnlich sein, sonst gäbe es das Bauteil da ja nicht drin.
Ja.
Weil der Zulieferer hat ja...
Ja, pass auf, die sind nur gleich. Ist nicht, Achtung, in meinem Auto ist kein Peugeot-Teil, sondern sie sind nur gleich.
Nein, in deinem Auto ist ein Peugeot-Teil.
Die kamen vom gleichen Band.
Das ist schon richtig.
Vom gleichen Band, genau. Vom gleichen Band. Genau, die wurden auch nebeneinander gebaut. Aber tatsächlich ist ja das Interessante, dass man mit all diesen Themen, was das Thema Hydraulik angeht, zu dir kommen kann. Und ich habe ja dann im Laufe der Zeit und auch im Laufe der vielen Bilder, die ich auch von dir gesehen habe, gesehen, irgendwann habt ihr euch ja in diese 90er-Jahre-Thematik Mercedes komplett reingesteigert. Also ich sehe dann plötzlich auch Motoren, die raus sind und ich sehe dies und ich sehe das und denke, okay, der Jorge sagt wohl niemals nein. Weil klar, du versuchst dann so ein Auto in der Gesamtheit, ich sag mal, von A bis Z warten zu können. Also gibt es irgendwas, was ihr nicht macht? Lackieren wahrscheinlich.
Also ja, lackieren machen wir nicht, Blecharbeiten machen wir auch nicht. Also das gebe ich dann,
ja, das
auch dann
zusammen,
ab.
Ja.
Wir kommen ja vom 129er, also es ist ja eine Werkstatt gewesen, die eigentlich nur 90er Jahre 129er gemacht hat, über sehr, sehr lange Zeit. Und da sind wir dann in die Verdeckhydraulik reingerutscht. Der 129er hat ja 12 Hydraulikzylinder für das Öffnen und Schließen vom Verdeck. Und damit haben wir uns dann sehr, sehr früh mit beschäftigt, diese Hydraulikzylinder zu zerlegen und Baut und Dichtung für herstellen zu lassen. Weil halt, es kamen viele aus Japan wieder zurück, die Japaner fahren das Auto als Coupé, die haben das Hardtop immer drauf. Dadurch wurde die Verdeckhydraulik nie betätigt.
Ist das so?
Ja.
Also ist das tatsächlich, ist das so einer der Facts, dass sie in der Regel tatsächlich als Coupé fahren mit dem Auto?
Ja. Also das Hardtop ist immer drauf. Wir haben auch sehr, sehr viele Autos aus Japan, wo du das Hardtop abnimmst und du siehst die Dichtung, du siehst ganz genau da, wo die, wo die, wo diese Schlösser einhaken und das Verdeck dann einziehen, da ist noch die Farbe drauf. Also die schwarze Farbe an den, das war nie drauf. Ja. Auch die Dichtungen sind alle schön weiß noch. Und daran merkst du halt, dass das Verdeck nie betätigt wurde, das Softdeck. Ah. Jetzt ist natürlich der Japaner mit dem Coupé-Dach dann die ganze Zeit unterwegs, 10 Jahre. Das Öl läuft in dem Behälter hinten in den Kofferraum, da ist der Vorratsbehälter und die Pumpe. Und dadurch sind auch die ganzen Hydraulikzylinder über Jahre oder die Dichtung halt trocken irgendwann mal. Da ist kein Öl. Wenn die mit Öl benetzt wären, dann halten die auch länger. Und dadurch, dass die Anlage halt so einen hohen Druck macht, die macht ja 200 Bar, sobald dann so ein Auto dann, du machst das Hardtop ab, betätigst, da kannst du wirklich Uhr nachstellen. 20 Mal betätigen oder so, dann siehst du dann schon bei manchen Zylindern, dass da Öl sich sammelt und irgendwann mal reißt dann und dann läuft auch das Öl dann aus. Und ja, dann musst du auch wirklich alle machen. Du siehst 5 oder 6 von den 12, siehst du dann schon, dass da Öl vorne steht.
Ja, gut, das ist dann, bringt dann die Logik irgendwie mit sich, dass du dann nicht anfängst zu sagen, ja, ich mache jetzt erstmal nur die, die gerade nass sind.
Ja, es gab ja leider vom R129 kein California Roadster sozusagen.
Ja, wie bei der Pagode.
Genau, einfach gar kein Dach da, Verdeckkasten leer und nur Coupé-Dach drauf, fertig aus.
Ja, das wäre vielleicht mal eine Variante, ne? So ganz ausbauen und dann so ein Spannverdeck einfach nur.
Kannst du die Sitzbank so auch hinten ein bisschen größer machen?
Mir wäre das egal. Ich würde auch immer nur mit Coupé-Dach fahren. Mir wäre das vollkommen wurscht, ob die Dinger kaputt sind.
Ja, jetzt muss man sagen, also heute, bester Sonnenschein, keine Ahnung, leicht über 20 Grad heute Morgen sicherlich nicht. Und Jorge ist auch da mit seinem 129er in einer Wahnsinnskombination, reden wir gleich drüber, aber mit Hardtop. Gut, zugegebenermaßen Panorama-Hardtop.
Gut, zugegebenermaßen knallgrüner Innenraum. Das ist ja was komplett, kannst du gar nicht vergleichen. Wenn du da drin sitzt,
das ist Wahnsinn,
so, wenn du den Kopf da reinsteckst und guckst in dieses Panoramadach und hast natürlich fährst du den nicht offen. Wofür?
Du bist doch in der Natur.
Das ist ja im Wald. Nee, das ist, aber pass auf. Gerade so, gerade mit diesem Panoramadach und diesen Farben, das hat ja so ein, wenn du das offen fährst, ist der Look ja weg für dich. Weißt du, da sehen halt zwar die anderen auch, dass grün innen drin ist, aber dieses Gefühl, was du hast, auch mit dem Glas, hast du dann weg. So bescheuert. Okay.
Also für unsere Hörer müssen wir das ja mal beschreiben, weil das Auto ist nicht nur grün innen drin. Das Auto ist, wie heißt die Farbe innen?
Designio grün.
Genau, das Auto ist innen Designio grün. Der hat Designio curly grünes Holz. Und das Ganze mit einer blauen Naht. Und warum mit einer blauen Naht im Leder? Also Leder exklusiv. Das heißt also auch Armaturenbrett, alles beledert. Weil das basiert auf der blauen Innenausstattung. Also ist, sagen wir es so, ich weiß gar nicht, ob es die originale blaue Innenausstattung ist. Aber auf jeden Fall sind die Teppiche und die Unterteile blau. Ja, also stellt euch das vor. Blaue Basis, knallgrünes Leder. Also die Designio Grün ist auch richtig so... Bam! Ja, das ist ein richtiges Statement. Und dann ist das Auto außen turmalingrün, aus der Not heraus so ein bisschen, aber das Auto ist so aus der Not heraus deshalb, weil er ursprünglich mal LCP war, für die ganz großen Spezialisten. Der eine oder andere wird sich noch erinnern, das gab es mal in der DTM. Geile Lackierung, die von blau in grün changiert. Also bei der DTM, das Auto fährt in grün in die Kurve und kommt blau wieder raus. Das war schon ziemlich cool damals. Aber das war eben auch ein unfassbar aufwendiger Lack, der locker 5-stellig gekostet hat.
Ja, und aktuell nicht angemischt wird. Also der Hersteller war Glasurit und du kriegst die Farbe halt nicht mehr angemischt von dem Hersteller. Dementsprechend damals war ja bei Mercedes ja auch der Fall, wenn die dann irgendwas lackieren mussten.
Musst du komplett machen.
Dann mussten die komplett lackieren, ja.
Und
heutzutage ist es halt so, du kriegst den Hersteller auch nicht mehr dazu, dass er dir dann die Farbe dann anmischt, weil es halt diese changierende Geschichte hat, blau und grün.
Das waren ja wirklich so die Anfänge. Ne? Also die Tuning-Fans unter uns werden noch Monte Carlo Magic kennen. Das war dann auch so eine Farbe, die hast du dann irgendwie auf dem Golf und so gesehen lackiert. Das war dann so eine Abwandlung von dem LCP-Lack. Also nenne ich jetzt mal so, ne? Die Spezialisten werden das besser wissen. Aber da hast du eben auch diesen Effekt gehabt. Und das war damals ja total en vogue. So. Und witzigerweise... das hat sich jetzt nie durchgesetzt, ist halt auch extrem aufwendig und das, was du gesagt hast, dass man den halt nur komplett nachlackieren kann, ist natürlich dann irgendwann ein Showstopper so. Und bei älteren Autos dann erst recht, ne? Wenn der Lack dann nicht mehr wirklich gut ist. Naja, aber das Auto sieht mega aus, also ich muss echt sagen, das ist echt so ein Highlight, das ist, wenn du da reinguckst in dieses Grün, viel mehr geht dann schon nicht mehr, ne?
Ja, ganz krass ist die Lautsprecherverkleidung gewesen.
Ja, Ein Leder mit Löchern drin.
Mit den Löchern passen, der muss ja. Ja, ist Leder. Richtig aufwendig.
Ja, also was Mercedes damals gemacht hat.
Das sieht nach Handarbeit aus.
Ja, definitiv ist es auch. Das habe ich ja noch gesehen. Also das war, als ich wirklich das erste Mal AMG besichtigt habe, im Jahr 2000 oder 2001.
Wie die Lederlochen, hast du gesehen?
Wie die im Keller das ganze Leder vernähen. Das war Wahnsinn. Das sah auch, wie soll ich das sagen, das sah nach Tuning-Werkstatt aus. Da waren Riesentische, da lag Leder drauf und da haben die halt die ganzen Lederausstattungen gebastelt. Und das ist alles dort entstanden. Das ist nicht irgendwie, nee. Das ist Handarbeit. Und das ist auch für jedes Auto individuell angefertigt worden. Das ist gigantisch.
Wobei das schon, AMG hatte das schon in den 90ern, ne? Anfang
90er. Ja.
Gab es diese Manufaktur von AMG. Genau. Da konntest du ja damals auch so ganz, ganz schräge Innenausstattungen bestellen. Da gibt es ja so ganz verrückte Sachen, so Mint und so.
Genau.
Erste Serie, da sieht man schon tolle Sachen. Und das war auch ähnlich wie die Designio-Abteilung dann, wie jetzt mein Auto ist dann aus 96. Ja. Aber bei AMG, da waren die schon ein bisschen vorher.
Ja. Die waren vorher, ja. Da hat Jens mir auch, den kennst du bestimmt auch, den Wagen, weil der auch länger zu verkaufen war. War das so ein schwarzer AMG-Styling, erste Serie 500er oder was 500er? Mit dieser mintfarbenen Innenausstattung, den hast du mir schon ein paar Mal geschickt.
Ja,
weißt du,
Innenmint.
So, ja, Innenmint, wo du wirklich denkst, so, boah. Ja, das flasht total, das Auto. Ja. Das ist auch nicht mehr, das ist dann auch... Diese Autos, das wirst du ja auch merken, ich meine, du beschäftigst dich ja dann auch damit, den einen oder anderen mal zu verkaufen. Diese Autos sind in einem anderen Preisrange unterwegs. Wenn die Innenausstattung und die Farben besonders sind beim 129er, dann ist das den Menschen also überproportional viel Geld wert. Das ist jetzt nicht 1.000 Euro oder 2.000 Euro, sondern solche Autos kosten in der Regel 15.000 Euro mehr.
Ja, ich sag mal, das ist wie alles, was irgendwie so Fehlfarbe, ne? Das gilt ja eigentlich für alle Marken. Wenn dann so ein Auto dann so eine besondere Farbe hat, die völlig aus dem Katalog oder völlig von der Norm weg ist, sind es ja eigentlich Autos, die aktuell dann doch sehr gesucht werden, ne, irgendwo. Also das ist dann schon dieses, das Gesuchte. Ich merke das selber. Ich meine, wir sind hier mehr Werkstatt, also nicht Handel. Man hat sicherlich ein paar Autos, aber wir schießen die Tore in der Werkstatt. Es kommen Leute zu uns dann mit solchen Autos. Aber Handel ist halt so ein Neben. Du nimmst es mit, dann
genau, machst du immer ein paar Autos. Es ist die Gelegenheit, bei der man eben weiß, da gibt es vielleicht über Deutschland einen besseren oder einen anderen Markt. Und ich musste lachen, weil ich bei einem Auto, was wir beide gesehen haben, das war ein 300er D123er mit sehr, sehr wenig Kilometern bei der Pueblo Beige, weiß ich nicht mehr, mit einer blauen Innenausstattung in Galicien. Tiger Beige, ne? Den hatte ich gesehen in Spanien, in Galicien und habe meinen Cousin da rangeschickt und dann war er aber auch schnell weg und da hattest du zugeschlagen. Und das war ein richtig schönes Auto, ne?
Mit der blauen Innenausstattung?
Ja,
also es gab, ich habe komischerweise in dem Sommer, das war ja ein Sommer, habe ich zwei gekauft. Zwei in Tiger Beige. Also normalerweise Tiger Beige ist ja eine mega seltene Farbe beim 123er. Und zwei in Galizien. Also einer mit einer schwarzen Lederinnenausstattung und der andere mit dem Blau.
Genau.
Der war blau innen.
MBTEX Blau, glaube ich, war das.
MBTEX Blau.
Mhm. Aber wie neu.
Keine Klimaanlage. Also ja gut, MBTEX Blau ist ja eigentlich immer wie neu, ne? Weil,
ja, das ist so. Das ist so
geht nicht kaputt.
Was auch immer da drin ist.
Ja. Und war schon eine schräge Farbkombi. Passt aber, ne? Dieses Tiger Beige, da geht, glaube ich, alles in. Da geht Bordeaux-Rot in, da geht Blau in, da geht Grün in. Also es passt alles, ne? Ist ja.
Das Heftige ist nur, das hast du ja auch die Erfahrung gemacht, wenn du in Spanien so ein Auto wie das, also dieses Auto, ne, war halt auch schlecht annonciert, wie immer, ne? Und die Bilder sind dann in der Garage gemacht, wo du die Farbe nicht mal richtig erkennen kannst. Also du bist in dem Moment nicht sicher, ist das Tiger Beige, ist das Hell Elfenbein, ist das, was ist das? So, da musst du echt immer so.
Silber, nur nicht gewaschen.
Ja, genau, ja, alles gibt's, ne? Und deshalb, du kennst ja die gleichen Geschichten wie ich, dass in Spanien ist es so, da du stellst ja den Leuten dann auch Fragen und die können die dir gar nicht richtig selber beantworten, weißt du? Du hast ja oftmals mit Menschen zu tun, die, wenn du die fragst, gibt es irgendwelche Defekte an dem Auto, sagen die, nein, der hat TÜV neu. So, das ist wie bei uns auch, wo du sagst, ja, TÜV neu ist TÜV neu. Das heißt aber ja nicht, dass es keine Defekte gibt.
In Spanien hat das sogar eine andere Qualität, ne?
Ja, in Spanien.
Der TÜV.
Ja.
Der TÜV ist in Spanien.
Der ist schon eine andere Hausnummer, ja.
Ja.
Ja, das ist
also,
schon.
Kommen Sie hier zum TÜV? Also, ey, da hat er in Spanien gerade einen neuen TÜV gekriegt. Ne? Und dann sagt er so: Oh Gott, also muss er das machen, bevor er dann hier.
Also, ich sage nur mal ganz krass: Mein Panda Firma 4 hat auch italienischen neuen TÜV. TÜV,
ja.
Da ging noch nicht mal ein Blinker richtig. Jetzt ganz, hat er. Schickt mir der René vor ein paar Tagen Bilder, vorne eine Antriebswelle auseinandergenommen. Ist kein Scherz. Da hat einer einen Baumwolllappen genommen und um die Welle und darüber war das Gummi geklebt.
Ja, 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 aber tritt kein Fett aus.
Und tritt kein er tritt kein Öl so aus, das ist richtig. Ich muss euch das zeigen.
Ist das dein Ernst oder was?
Ja? Ja, ich zeig dir. René oder war
zumindest vollkommen so lange geschockt. Nicht, bis er bei der TÜV-Prüfung dann war, weißt du?
Ich dein Ernst.
War so eingebaut. Oh. Unter der Manschette.
Okay, das ist eigentlich ganz geil. Das ist eigentlich mal was zum Posten.
Das ist echt ganz geil. Ja, ja. Ich fand es nicht so geil.
Nee? Nee. Nee, war auch, hatte einen guten Effekt. Das war tatsächlich, war der war ausgesprochen leise. Ausgesprochen leise, ja, genau. Ja. Der hatte einen Wahnsinns-Antriebskomfort.
Aber ja, dann darf ja mal wieder. Nee, aber weißt du, das ist ja nicht nur Fusch, sondern das ist ja einfach nur. Da finde ich gar keine Worte für sowas.
Nee, das ist ja auch nicht, der ist ja auch nicht vergessen worden an der Stelle.
Der ist ja extra reingeklöppelt worden.
Das ist auch geil. Das ist auch geil.
Also ja,
was machen wir denn da jetzt?
Warte mal hier, warte, ich putze nur einmal den Mund ab mit der Pizza. So, und jetzt bauen wir das Taschen. Ja, so genau.
Aber gut, da habe ich aber auch andere Sachen gesehen. Ne? Also ich habe mal einen T1-Bus aus Mexiko. Da hatten die Spurstange mit einem Draht umwickelt.
Ja, ne? Ja.
Die haben die so gewuchtet. Ja. Mit dem Draht gewuchtet. Das ist ganz schön kompliziert, aber es hat funktioniert.
Eine Spurstange dann mit einem Draht festgemacht.
Ja, super. Ja, ja gut. Gut, aber das in Mexiko ist jetzt ja, da würde ich ja das eine oder andere auch erwarten können, aber du weißt das selbst. Also in Spanien ist Autokaufen ist halt, das ist manchmal ganz witzig, ja, aber es ist ja trotzdem so, wenn du da keinen Scout hast und wenn du das blind machst, dann geht das eigentlich nur so über den Preis, dass du sagst, ach komm, und wenn es nichts wird, dann für das Geld nimmt ihn schon jemand. So, ne? Ja. Naja, aber das
ist schon, ja, weil die Leute natürlich auch anders. Ja, die Denke ist eine andere irgendwo. Ne? Es gibt natürlich sehr, sehr, es gibt Perlen dort, die werden inseriert. Auch viele Autos, die dann vor 3-4 Jahren war ja in Spanien dieses Ding, als diese Umweltzonen dann kamen in den Großstädten.
Ja, genau.
Da hast du natürlich sehr, sehr viele Autos gehabt, die in irgendwelchen Garagen entschlummerten. Madrid in den Großstädten, Madrid, Barcelona. Und wo dann die Autos dann raus mussten. Weil die sagten, oh Mist, wir haben jetzt noch den alten Mercedes vom Opa. Der ist da irgendwo in der Tiefgarage, das Auto muss raus. Können wir sowieso demnächst nicht mehr mitfahren.
Und das ja hauptsächlich Autos, die keine 30 Jahre alt waren. Weil bei 30 Jahren ist es dann dort auch wieder einfacher. Ja. Das ist wie hier, mit Hakenzeichen. Aber was halt so dazwischen ist, das ist halt die schwierige Zeit. Ne?
Und da ist halt viele Autos, die dann auf den Markt kamen. Und die Leute ist halt, ja, es ist ein altes Auto. Ne? Dann rufst du die Leute an, haben dann Bilder gemacht, haben natürlich selber im Netz geguckt und sehen, aha, ein Klassiker, gucken sich dann Klassikerpreise an und sagen dann, ja, das Auto ist ja mindestens genauso gut. Und jetzt auch so inseriert dann auch bei vielen. Ne? Und dann sagst du, hey Leute, sieh das Auto an und siehst halt hier und da, ja, da lackiert schlecht, da gespackelt. Sagst, ja, ist ja ein altes Auto, sagt er, ja, aber du willst ja einen Klassikerpreis haben. Ne?
Ja, ja.
Ist ja, ja. Aber das verstehen dann viele, ja, so nicht. Also ich habe auch die eine oder andere Überraschung gehabt schon, wo du dann irgendwo hingefahren bist und von den Daten her hörte sich das alles mega an, weil ich noch ein Mercedes 240D 123er Kombi, 80 gefahren, erste Hand, 904 in einem Beige. Von den Fotos her, das Ding sah aus. Ne?
Also ist das noch toll. Gar nicht so lange her?
Corona war das, Corona-Zeit. Ja, okay. Ja, dann bin ich hin, hatte was angezahlt, Blend. Und dann bin ich dann hin, habe mir das dann angeguckt. Ja, das Ding sah aus, wie mit der Rolle lackiert. Und, also fürchterlich, also wirklich so. Du meinst so echt, was für ein Filter haben die genommen, um die Bilder online zu stellen. Ne? Und ja, aber da sagt der Typ auch, ja, du bist ja ein altes Auto. Ja, aber ey, da kannst du auch nicht so inserieren. Ne?
Ja, und was hast du dann gemacht?
Bin nach Hause gefahren.
Ja, 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 das nützt ja nichts. Ne? Genau, also, ne? Das ist halt auch so ein Ding. Ne? Schrott brauchst du nicht nach Deutschland bringen. Das bringt nichts. Ne? Einen schlechten 123er Kombi kannst du überall kaufen.
Ja.
Einen guten zu finden, ist das Entscheidende.
Das ist schwierig, ja.
Ich weiß gar nicht, Jens, kannst du dich daran erinnern, wann du das letzte Mal 123er Kombi einen guten verkauft hast? Das ist mal eine gute Frage, ne?
Gar keinen.
Weil die sind ja... Die sind
den
ja
letzten guten, den ich gesehen habe, war der Firmenwagen von meinem Vater damals. Der hatte einen weißen 230 TE mit Philips Porti hinten zum Rausnehmen.
Oh, das und, war also schon 85 bestimmt, einer der letzten wahrscheinlich, ja, ja. Ne?
Und sonst Stoffsitze und so weiter. Da war er in der Geschäftsführung hier bei Studio Hamburg damals. Und der hatte einen BBS-Spoiler vorne dran.
Okay.
Aber keine Alufelgen. Dieser BBS-Spoiler, der sieht ja so komisch modern aus mit diesen geraden Streben drin. War schon schräg, das Auto.
Ach so, und dann mit... und dann
das
schön
Telefon
mit der...
war so teuer wie das ganze Auto wahrscheinlich hinten
rein. Ja. Ja. Ja, aber das ist genau das. Ne? Also das ist ja echt so ein Beispiel. So ein 123er Kombi, einen wirklich guten zu finden, ist...
Eigentlich gar nicht mehr.
Nee. Ich habe gestern, wurde einer annonciert, da bin ich auch, war ich auch stutzig. Weißt du, das Auto sieht ganz komisch aus, wenn er keine Dachreling hat. Und es gibt ja welche ohne Abwerk. Mhm. Und das sieht, du guckst dir das an und denkst, also du kannst da nicht drauf rausgeben. Weil witzigerweise ist dein Blick so trainiert, dass du eigentlich sofort dahin guckst. Und das sieht komisch aus. Ohne Dachreling, der war auch noch weiß, ohne Dachreling irgendwie, ist nur ein halber Kombi, gefühlt. Ja. Ja, schon verrückt. Aber ja, ich finde halt, der spanische Automarkt, es gibt da ja immer noch ganz coole Autos. Und die Autos sind damals, so wie du das ja gerade gesagt hast, mit den Umweltzonen, dann wurden die natürlich häufig in Spanien dann auch in die Peripherie geschossen. Also in Galicien oder so interessiert ja keine Umweltzone. Ne? Da bin ich auch, weißt du, das ist auch so eine Erfahrung, wenn du jetzt in Galicien, gibt es so den einen oder anderen Urlauber, der dann aus Madrid oder so mit seinem Elektrofahrzeug nach Galicien kommt und Urlaub macht, ne? Und das wird richtig stressig für den. Weil da gibt es ein paar Säulen, aber die gehen alle nicht. Ja? Und du stehst dann da irgendwann und bettelst beim Hotel irgendwie danach, dass sie dir eine Schnur legen. Ich habe das alles erlebt, weil das ist da halt, dadurch, dass du ja flächiges Land hast und die Leute auch wirklich dort Kilometer fahren müssen, im Zweifel auch. Also Elektroauto ist da schwierig und genauso ist es eben, da würden halt die Autos, siehst du dann ja an den Kennzeichen, wenn das alte sind, oftmals dann aus Madrid und so weiter dann so an die Orte verkauft, wo man die halt noch fahren kann. Und deshalb findet man in Galicien eben ab und zu mal auch ein paar Perlen, die aus so einer Garage kommen.
Galicien gab es ja immer schon viele 123er, 126er, also ist schon... Ab und zu werden ja welche angeboten, dann, die dann irgendwo rumgestanden haben, in irgendeinem Haus und meistens dann irgendwie von Leuten, die dann die Ferienhäuser hatten dann, ne? In Galicien, ganz viel.
Das, ja. Genau, und das sind aber meistens Spanier, die ihr Geld verdient haben in Südamerika. Die also das
ausgewandert sind.
Richtig, ja, ja. Genau. Und die hatten meistens dann dort noch einen Mercedes, das hast du ganz oft, Mexikaner, aber auch Argentinien und so weiter. Ganz viel, das habe ich ganz oft erlebt, immer die gleichen Geschichten dahinter. So, dass, ja. Und die Autos stehen dann in der Garage, werden im Jahr dann 2.000, 3.000, 4.000 Kilometer gefahren, nur in der Zeit, in der sie dann wieder in Spanien sind. Und sowas kann man toll kaufen in der Regel, weil da kann nicht so viel dran sein. Aber das Thema Wartung ist dann halt immer eins. Aber das ist ja eure Domäne, sage ich mal. Ne? Das ist dann halt so ein Thema, so ein Auto durchzuziehen und dann eben auf Wartungsstand zu bringen, ist ja euer Job, ne?
Wobei natürlich, ja gut, 129 ist dann eine andere Schiene, dann du hast das eine dann, um so einen Wagen dann durch den TÜV zu kriegen. Aber das andere ist dann natürlich dann, wenn dann wirklich so ein Auto durchgehst, dann, dass dann wirklich alle Helferlein tun und so, da ist dann schon dann, jetzt Kopfschützenverstellung ist ja elektrisch oder Sitzverstellung. Du hast also so viele Bugs, die an so einem Auto dann über die Jahre dann
ist kommen. Ist mittlerweile so, ne?
Wo du dann sagst, boah, das war ja vor 10 Jahren noch. War das noch nicht so. Du merkst halt, dass viele Sachen jetzt so kommen, die vor 10 Jahren noch völlig unauffällig waren.
Ja.
Und da passiert halt so viel. Dadurch, dass das Auto jetzt oder der 129er speziell so vollgestopft ist mit Helferlein zu der Zeit jetzt. Mhm. Wenn du guckst, ein Sitz hat ja alleine 6 Elektromotoren. Nur ein Sitz. Und serienmäßig.
Also Wahnsinn, Sitze. Ne? Der, das Ding, was wiegt das Ding?
1900 Kilo.
Naja, nee, ich meine jetzt auch
der
Sitz.
Also ein Sitz, der komplette Sitz. Ja, das sind so Integralsitze.
Genau.
Was wiegt so ein Sitz? 30 Kilo?
Ja, 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 das ist schon so, wenn du den rausnehmen willst, da fragst du schon mal einen Kollegen, ob er hilft, ne?
Ja, er müsste, ja. Ist schon. Und dadurch, dass halt so viel Elektronik da drin ist, kommt halt immer mehr und Kunststoff auch, ne? Also Kunststoffsachen, die kaputt gehen, das wird halt immer mehr.
Ja, du bist der Meinung, irgendwie hier, gerade hier die Klimadüsen, ne? So, du irgendwann, also die gingen immer und irgendwann willst du sie nach rechts drehen, auf einmal warum habe ich jetzt den Kunststoff in der Hand? Und das sind ja so zweiteilig, das fällt dann halt auseinander in deinen Händen, ne? So.
Das fällt dann nach hinten.
Genau.
Und ja, dann musst du dann eine neue Düse holen, ja. Weil das hintere Teil, das kannst du nicht wieder ankleben oder das musst du rauspopeln.
Genau.
Das ist fürchterlich, ja.
Ja. Ja.
Also das, und das wird immer mehr. Das war vor 10 Jahren nicht so. Und du merkst dann, dass dieses Kunststoff natürlich über die Jahre dann doch ein bisschen, und noch mehr, wenn die an Sonne sehen oder so. Also das ist, du siehst dem Wagen das nicht an. Du guckst dir die Bilder an, alles super. Aber halt so viele
kleine. Das sind die Alterungsprozesse, das hat mit der Sonne gar nichts zu tun. Geh die Weichmacher raus und dann war's das.
Ja.
Ist kaputt.
Ja, deshalb haben wir uns besonders gefreut. Jens und ich haben von dir ja so eine Kaufberatung hier bekommen als Taschenbuch, was wirklich geil cool. ist.
Schöne Übersicht.
Vom 129er Club e.V. und auch geil, weil da auch die Ausstattungen und so drin sind, die Farben, die es gab. Du hast mir ja vorhin auch einen gezeigt, das ist ja das Coole, man, der war aus Marbella, ne? Der Beryllfarbene.
Ja.
So Autos so in so krassen Farben, die eigentlich auch nur an der, ich sag mal, an der südspanischen oder südfranzösischen Küste vorkommen. Beryllfarbener SL mit Leder Champignon. Das ist halt.
Und ja, aber wenn der da in dem Licht steht, sieht das auch gut aus.
Ja.
Wenn er hier in Hamburg-Langenhorn morgens aus der Garage fährt, im dichten Nebel im Herbst, dann sieht es halt nicht mehr so gut aus.
Ja, das ist so, das ist so. Aber ist es so, dass es, weil du das gerade sagst, also auch so diese Kunststoffteile oder Luftdüsen, Luftduschen heißen die, glaube ich, sogar.
Ja.
Gibt es die? Kann man die kaufen?
Die kann man kaufen.
Also gibt es bei Mercedes wieder?
Die gibt es bei Mercedes. Komischerweise habe ich letztens sogar noch eine bestellt in Brasil. Braun. Auch.
Ach, okay.
Wenn du eine beige Innenausstattung hast, hast du ja ein braunes, dunkelbraunes Armaturenbrett.
Genau.
Und dann sind die dunkelbraun.
Wissen auch die wenigsten übrigens, weil ich finde, du siehst das immer auch nur auf den zweiten Blick.
Ja.
Und ein richtiges Problem ist es, wenn du der Meinung bist, irgendwie, ja, ich besorge mir mal ein neues Lenkrad oder ich lasse mein Lenkrad beledern oder so, das kannst du vergessen. Weil, also
wenn du das Schwarze dann montierst, dann siehst du es.
Ja, genau. Denn wenn das Schwarze plötzlich dann so ist, denkst du, das war doch vorher nicht so sichtbar.
Ja.
Das ist schon wild, was Mercedes damals für unterschiedlichste Farbinnenausstattung angeboten hat.
Und was damit zusammenhängt. Und konsequent durch, ne? Also erste Serie, du hast ja dann blaue Innenausstattung, blaues Lenkrad, rote Innenausstattung, rotes Lenkrad.
Genau.
Grüne Innenausstattung, grünes Lenkrad.
Genau.
Also da ist ja alles grün am Auto. Beige hattest du dann braun dann in dem Fall, aber das ist schon verrückt. Natürlich kriegst du schwarze Teile sehr, sehr viel.
Mhm.
Dann blau auch. Es werden Sachen nachgefertigt, nach wie vor.
Zum Glück ist Mercedes da jetzt auch wieder aufgesprungen. Also da gibt es ja bei uns durchaus jetzt Menschen, die sich damit beschäftigen, zu sagen, okay, welchen Support müssen wir bieten, damit bestimmte Fahrzeuge dann eben auch weiterhin im Verkehr bleiben können. Und das geht eben nicht nur über die Technik hinaus, sondern eben mittlerweile eben auch über Innenausstattungsteile.
Ja. Und da ist es halt... Ja, anders wie, man ist ja schon sehr, sehr verwöhnt bei Mercedes, weil man kriegt dann zumindest dann viele Teile für alte Autos. Und es werden Sachen nachgefertigt. Wir haben jetzt zuletzt noch einen Fall gehabt, da gibt es dann beim 129er typischer Fehler. Du machst den Scheibenwisch auf Intervall und dann bleibt er irgendwo immer stehen.
Ja, kenne ich.
Und läuft dann
weiter. Ja, kenne ich. Ist doch das Relais, oder nicht?
Das Relais.
Ja,
eigentlich, genau. Früher haben wir sie zerlegt, du hast dann Relais sauber gemacht, hast dann ein paar Bauteile getauscht, dann lief das Ding wieder. Guckst du bei eBay oder so, Kleinanzeigen, willst du so ein Ding gebraucht kaufen, der dann genauso kaputt ist
genau.
in der Regel. Da kostet so ein Ding dann 300 Euro.
Was?
400 Euro.
Was? Das ist das Scheibenwischer-Relais?
Ja.
Das hat früher bei Mercedes, boah, lass mich lügen, weil ich musste das auch mal kaufen. Also lass mich lügen, ich habe ein gutes Gedächtnis. 30 oder 60 Euro hat das gekostet, aber vor 20 Jahren.
Okay.
Weil meins war damals schon mal kaputt.
Das ist lange Zeit nicht lieferbar gewesen.
Ja.
Jetzt ist es wieder lieferbar, kostet 250 Euro Liste.
Ah.
Bei eBay kostet die Dinger gebraucht irgendwie 300. Also, es gibt viele Sachen, da muss man echt mal beim Freundlich mal anfragen. Und es gibt die einen oder anderen Teile, die man dann doch noch kriegt und sind erstaunlicherweise günstiger, wie sie irgendwo bei eBay oder Kleinanzeigen angeboten werden. Ne?
Aber ihr könntet die nach wie vor noch reparieren?
Wir können die Scheibenwischer-Relais können wir reparieren, ja.
Ja, weil das ist ja so dieses Steuergeräte-Thema, finde ich. Auch da habt ihr euch aber, glaube ich, ihr habt gute Menschen, die sich mit Elektrik auskennen, ne?
Ja, also so Steuergeräte, du kennst natürlich dann die Firma, wo du dann bestimmte Sachen dann zuschicken kannst.
Und klar.
Beim 129er kriegst du in der Regel alles hin. Also da gibt es jetzt nichts, wo du sagst, oh, wenn das kaputt geht, dann ist Feierabend. Also du kriegst ja sehr viele gebrauchte Teile. Nach wie vor. Also wenn was wirklich unter Wasser gelegen hätte, dann holst du halt ein gebrauchtes schickst das entweder zum Aufarbeiten. Es geht, also da kriegt man sehr, sehr viel. Dadurch, dass 205.000 Stück gebaut wurden, kriegst du dann doch eine Menge Teile nach. Ist dann beim 124 Cabrio dann anders, ne? Dann hast du eigentlich 35.000 gebaute.
Ja, da überlegt man sich dann schon, ob man irgendwas neu auflegt, ne? Ja,
da wird es dann schon dann enger.
Aber gibt es kein Mysterium beim 129er mehr, was ihr nicht lösen könnt im Moment? Also irgendwas, was...
Nee, aktuell nicht. Nee.
Alles ja, Könner.
Ja, nee, es ist kommen immer so neue Sachen dann hinzu, die vorher nie da gewesen sind. Ne? Und du hast dann in einem Jahr vielleicht so einen Fall, ein Jahr danach dann irgendwie drei. Und dann weißt du schon, aha, warte mal ab, in der Zukunft wird das mehr werden. Ne? Und ja, da, also man schaut dann schon, dass man dann, es gibt zum Beispiel ein Problem Schlüssel zum Beispiel. Lange Zeit gab es diesen drei...
genau, den Drei-Tasten-Schlüssel
nicht mit mehr. Mit drei Tasten nicht. Gibt es jetzt aktuell wieder. Wenn du natürlich so ein Auto gehabt hast, der hat ja eine Wegfahrsperre, die dann über Funk dann deaktiviert wird.
Richtig.
Dann hast du ein Problem gehabt. Aber jetzt gibt es die auch wieder aktuell. Also von dem her ist man da bei Mercedes dann doch sehr, sehr verwöhnt irgendwie. Also für diese 129er.
Ja. Ja, ja, aber diese Kaufberatung, also ich habe das ja auch mittlerweile erlebt. Ich habe mir ja nun auch in letzter Zeit das eine oder andere angeguckt. Und du kannst eigentlich immer noch mal so eine Reserve mit einbuchen für dich selbst, wenn du 129er kaufst, wenn der nicht komplett gerade mal
durchgenommen ist. Das ist bei jedem Auto so.
Genau.
Ja.
Genau.
Das ist doch, weißt du,
ja.
Das ist immer, was die Leute, es ist...
Ja, ja,
darum geht's so.
Das war eben im Vorgespräch auch so, da sagte Roche auch, bei vielen Autos ist es halt besser, einfach das Auto für 40 zu kaufen, als den für 20.
Ja, weil du den nicht für 20 in dem Stand für den für 40 hinkriegst. Also das
nein,
ist immer so ein Ding.
So 100 für wieder.
Ja.
Ja, weil es zerlegen muss. Oder?
Und 90er-Jahre-Auto zerlegen und so, nee, ist dann nicht hier Kreuzschraube und im Blech dran.
Nee, genau.
Nee, das ist dann Kunststoff und dann macht's knack. Und das ist dann, also da vertun sich viele. Ne? Also da ist dann wirklich so dieses...
Das ist schon immer mein Reden.
Oftmals, ne, das teure Auto, bessere Kauf.
Ja.
Ganz blöd ist natürlich, wenn du das teure Auto kaufst und der ist genauso gut wie das.
Ja, das ist ja in der Regel nicht so. Der Markt ist ja transparent. Ja, ja. So. Aber das ist doch bei jedem Auto so, dass das Bessere ist immer der gute Kauf. Ist doch klar. Das, warum sollte auch der für 20 genauso gut sein dann?
Ja, ja, ja.
Verschenkt ja keiner was.
Ja,
also das stimmt.
Und es täuscht halt dann. Ne? Also speziell bei dem Auto, auch auf Bildern, sehen die alle toll aus. Oder viele. Du kannst es nicht vergleichen. Erst wirklich, wenn du hingehst und dann dir das genauer anguckst. Dann.
Ich sag dir ein Beispiel. Ich war an der... Das passt hier schön zu dem Thema. Ich war an der Ultramar-Tankstelle bei Alex, hier wegen Twingo-Papieren. Mhm. Da kommt jemand und hat ein silbernes Mercedes E320 Cabriolet. Mhm. Ja, ich wollte mal TÜV machen und hier so ein H-Kennzeichen jetzt mal. Alles klar. Und sagt, ja, tolles Auto, hätte er schon seit 20 Jahren immer alles gemacht, ist Hohlraum konserviert und so weiter.
Ja, die sind ja mittlerweile auch voll mit Rost, die Dinger.
Nee, pass auf. Und das so der, und er hat erzählt, wie wertvoll das Auto ist. So. Prüfung fängt an, sagt im Nebensatz, sagt Alex so zu ihm, die Kennzeichenbeleuchtung geht nicht. Ach so, ja, die geht schon lange nicht. So, okay. Weißt du, fährst so ein, zu Alex ist, das ist ja, wenn du mit dem Messer zur Schießerei kommst, wie er gesagt, dann fährst du mit dem Auto, wo Beleuchtung nicht funktioniert, zu Alex, brauchst gar hinfahren. So, dann, ja, die Scheinwerferhöhenverstellung vorne geht nicht. Ah ja, die geht auch schon länger nicht. So, und dann bin ich mal unter das Auto gegangen. Du hast schon so ein paar Rostbeulen hinten am Radlauf gesehen auf der Fahrerseite. Mhm. Ja, das wäre konserviert, das hätte sich nicht mehr verändert. Und dann gucke ich von innen und sehe, du siehst nur von innen frische silberne Farbe, so mit dem Pinsel gestrichen. Ja? Dann denke ich mir so, oh, ich will da gar nicht reinstechen wahrscheinlich. Und unten drunter war so ein Halter schräg angeschweißt und so. Ich habe ihn so von unten mir angeguckt, habe gedacht, boah, ich weiß nicht, also, puh, also, ja, also dieser ist seit 20 Jahren und besitzt top gepflegt, boah. Und dann war Schluss der Prüfung war dann bei der Benzinpumpe, die undicht war. Und dann kam nur,
gerne,
ja. Komisch, meine Frau hat auch schon mal gesagt, es riecht nach Benzin.
Aber das war
also,
das hat sie vor 10 Jahren das erste Mal gesagt.
Aber das ist so ein Klassiker. So, jetzt fotografierst du den von der einen Seite, der sah auch toll aus, von der einen Seite, in Silber, schön, mit dem schwarzen Leder, schreibst rein E320 Cabriolet, Kilometerstand war auch relativ wenig, seit 20 Jahren Besitz, Hochraum konserviert. Und dann guckst du es dir auf der Bühne an.
Ja, zwei Paar Schuhe.
Vollkommen anderes Auto. Ja. Und wurde natürlich ein Mängelzettel daraus, ne? Weder mit TÜV noch mit Markenzeichen. Ja, also ich bin auch immer sprachlos. Aber das ist ja mein tägliches Brot. Von 10 Autos, die ich mir angucke, sind 2 toll und der Rest
landet bei anderen Händlern.
Es gibt hier so 1-2 Händler. Ich bin dann immer. Es gab einen Händler, der hatte mal, ich glaube, da war ein Kurz, war mal 90% des Bestandes, alles Autos, die ich mir schon mal angeguckt habe. Wo ich bei allen Autos gesagt habe, ich meine nicht. Und da werden die angepriesen, wie toll das doch alles wäre. Und die Welt ist so schön, wenn ich mit dem Auto durch die Gegend fahre. Ja. Ich habe gerade hier der 1er BMW, der vorhin gekommen ist.
Ja gut, der ist ja Neuzustand.
Ja, aber das ist so ein Auto, wo dann, da passt halt alles, weißt du, wo dann 40.000 Kilometer gelaufen, 13 Jahre alt, 30 Servicebucheinträge, weißt du, so Serviceberichte, 30 Seiten, so. Ja, erst lag da Unfall, aber der passt, das ist auch so dann. Ja. Ja, so. Das ist ganz oft bei mir nicht so.
Ja, und weil unsere Hörer ja immer gerne Geschichten über den Markt hören. Ich habe gestern mit einem Kumpel von mir telefoniert, der will ein G-Modell kaufen. Also Achtung, wenn ich G-Modell sage, meine ich natürlich Mercedes. Porsche. Der will ein G500 kaufen, Baujahr 2017. Also noch nicht das, ich sag mal, optisch modellgepflegte Modell.
Kann ja dann umbauen.
Mit einem 500er Motor, genau. So, und er hat mir dann einen geschickt und den hatte ich mir auch angeguckt, habe ihm dazu auch einen Kommentar geschickt. Dann habe ich ihm gesagt, bitte mal ganz genau gucken, welche Wartungshistorie da drin steckt bei dem Auto. Und das, also du bezahlst ja bei so einem G unglaublich viel Geld dafür, dass du dir ein rostiges Auto kaufst, in dem der Rost auch schon echt drin steckt. Ne? Mhm. Also wir reden von Scheibenrahmen, dann eben auch so Sachen flächig auf der Haube, flächig an der Tür. Ja. Genau, und zwar Karosserie. Ne? Also nicht die Scharniere rosten.
Bitte? Warum will man denn so ein
Auto? Ja, so. Und dann hat er mir die Historie geschickt. Das ist ein Auto, was in Deutschland gekauft wurde, was dann irgendwie 2 Wartungen in Luxemburg hatte, die aber auch, also die erste Wartung 2 Jahre nach dem Kauf bei 40.000 und die nächste Wartung 5 Jahre nach dem Kauf bei 80.000 oder so. Ja, wo ich dann sage, wäre ich schon komplett raus, aus 2 Gründen. Das eine ist, das Thema Gewährleistung und Garantie, wenn das Auto nicht Scheckheft gepflegt ist, für das Thema Rost, wird Mercedes sagen, kannst du vergessen, wenn du so das Auto warten lässt. Und das zweite ist, meistens hat es einen Grund, warum jemand nicht die Wartung hat machen lassen. Weil warum kaufst du dir ein Auto für 100.000 Euro und lässt dann die Wartung nicht machen?
Ja, wenn du gerade in Ländern unterwegs bist, wo mit dem Auto, wo es keine Niederlassung gibt, ist da ein Problem.
Also,
ich, fahren, bis du wieder zurück bist.
Also, ich sage was auch immer, ich habe da so einen Verdacht. Naja, dann habe ich eben, das war witzig, ich habe Roche dann eben die Sprachnachricht von meinem Kumpel zugeschickt, der total in Emotionen über das Auto redet. So, ich habe mir den angeguckt, der sieht total geil aus, der hat ja auch noch AMG nachgerüstet, dann hat er noch große Felgen drauf gemacht, dann hat er noch einen Sportauspuff und so. Und ich höre mir das an und denke nur so, halt, stopp, es ist alles nur Alarmsignale, was du hier erzählst. Nimm die Emotion raus und dann auch noch sagt er dann, ja, und der Verkäufer, der ist auch total nett, der hat zwar keine Ahnung, das habe ich gleich gemerkt, aber der hat das Auto auch geliebt und das ist ein Gastronom und der braucht jetzt das Geld, weil er will ein Haus kaufen und so. Wo ich dann, weißt du, und du hörst diese Geschichten und denkst, da geht eine Laterne nach der nächsten geht an, ja, sorry, geht eine Laterne nach der nächsten an. Da habe ich noch ein Video vorgespielt, wo du ihn reden hörst, also den Verkäufer, und dann habe ich nur gedacht, stop it. Wir reden hier von 68.000 Euro. Die musst du ja erstmal verdienen. Und kaufst dann ein Auto, bei dem auch im TÜV-Bericht schon drinsteht, dass der Motor ölfeucht ist. Und dass dann,
bist du also, verrückt.
Ja, hat er den gekauft? Ja, bitte? Nein, ich hoffe nicht. Aber trotzdem, er redet mit voller Emotion. Ja? Also mit voller Emotion. Ich finde den so geil und er will 69, ich will nur 68 zahlen. Wo ich dann denke, nein, lass das.
Er hat den
stopp,
gekauft.
Stopp, halt. Lass das. Ja, mach das nicht.
Weiß mal. Ich frage erstmal zu jemandem, der sich auskennt, hebt ihn mal hoch und guck mal genau hin.
Ja, und dann, das war auch geil, dann sagte er, ja, ich habe jetzt nichts mitgenommen, um die Steuergeräte auszulesen, weil du kannst ja heutzutage wirklich easy, wenn du irgendwie diese, also gibt es ja wirklich viele Geräte, mit denen du wenigstens ein bisschen was sehen kannst. Ja, und ich hatte auch kein Lackschichtenmesser, wo ich dann denke, so, Leute, ich gehe los und kaufe ein 5.000-Euro-Auto mit all diesen Dingen, weil ich das wissen will, so. Und du kaufst so ein teures Auto und sagst, ja, total geil, der hat große Felgen und hin und her, halt, die Schnauze.
Also, es klingt auf jeden Fall so, als wenn dein Freund der typische G-Modellfahrer wäre. Passt alles.
Oh, nee, ey,
das Sport aus Hufgroßen Felgen. Welche Farbe hat der Wagen?
Das ist schwarz natürlich. Ja.
Hat er auch dunkle Scheiben?
Ja, klar, der dunkle Scheiben.
Oh, komm, ja. Lass mal das Thema wechseln.
Pass auf, noch zwei letzte Alarmsignale. Der Verkäufer sagt, er hat eine Designio in der Stadt und die er nicht hat. Und dann, Achtung, das Zeichen, an dem ihr immer erkennen könnt, dass ihr bitte äußerste Vorsicht walten müsst, ist, wenn so eine eBay AMG-Plakette auf dem Aschenbecher ist, wo drauf steht Special Edition. Ja? Es gibt es nicht. Und das ist auch Schwachsinn. Und das AMG-Zeichen, was da drauf ist, ist auch das von 1999, aber nicht das von 2017. Also mit anderen Worten, Achtung, Finger weg. Let it be.
Ja? Genau, ich kriege jetzt ein anderes G-Modell. Ich kriege einen Porsche hier rein. Da passt nämlich alles. Der ist ganz geil. Der ist indisch-rot, lederschwarz und hat die Telefonfelgen drauf. Die waren aber Serie.
Habe ich gesehen.
Und eine geile Story zu dem Auto auch. Die hat der jetzige Besitzer arbeitet bei Porsche in Leipzig und sein Vater hatte früher einen Lackierbetrieb in Offenburg, einen großen. Und der hat den Wagen neu gekauft bei Porsche.
Ach cool.
Und der Vater wurde vor 14 Jahren ist er leider erkrankt und konnte das Auto da nicht mehr bewegen und hat der Sohn es übernommen. So, also gibt zwei Halter, aber Vater und Sohn. Und der ist so richtig Stock. So richtig ist das alte Blaupunkt Bremen drin. Und also ein Traum mit den Telefonfelgen, weil haben ja auch viele sich ich habe ja zwei Bilder gepostet, ja, musst du sofort die Felgen tauschen und so, eben nicht.
Um Gottes Willen, nein.
Einer hat genau das Passende geschrieben, Stil ohne Protz, hat einer geschrieben auf Instagram. Und das ist es. Du fährst ein Porsche Cabriolet, aber das nimmt sich dermaßen zurück, dadurch, dass eben keine riesen Fuchsfelgen drauf sind. Ich finde es mega cool.
Ganz ungewohnte Optik.
Ja, ich habe mir mal mein erster Carrera 3.2, den habe ich damals in Frechen beim Blatter gekauft, für 13.000 Euro wohlgemerkt, weil den keiner wollte. Der stand ewig da auf dem Hof. Der war auch ein 85er, der hatte Telefonfelgen und eine Anhängerkupplung.
Eine Anhängerkupplung?
Ja,
aber das gab es nicht offiziell, ne?
Nee, gab eine Stuttgarter Firma, die speziell für den Porsche 911 eine Anhängerkupplung gefertigt hat. Kann sie wie so einen Klaufix mitziehen, weißt du, so einen 300-Kilo-Hänger oder so. Und deshalb wollte den Wagen keiner. Also ich als erstes die Hängerkupplung runter, ich habe den gekauft, Hängerkupplung runter. Und das ist ja nur der Blechstreifen, den du hinten ersetzt, unter der Stoßstange eigentlich. Und bin sofort damals im Fuchsfelgenkeller, gab es noch. Ich bin auch sofort zum Keller, habe mir Fuchsfelgen geholt. Aus heutiger Sicht, wie geil wäre der Wagen, wenn der hier stehen würde mit der Hängerkupplung und den Telefonfelgen.
Ja,
weißt
ja,
du?
Ja, ja.
Das ist ja ein Zeitzeuge.
Ja.
Sie fragt sich immer, wer war dieser Mensch, der das so gekauft und gefahren hat? Weißt du? Der wollte halt einen Carrera 3.2, aber ja.
Das ist übrigens auch Fun Fact, ne? Für den 129er gab es eine Anhängerkupplung.
Gab es ja.
Ja, gab es.
Extrem selten.
Ja.
Ist voll aufgewogen heutzutage. Ne? Also wirklich, wenn du wirklich so einen kompletten Satz hast, viele rüsten es ja. Haben sie irgendwann mal ausgebaut oder wie auch immer. Da wird richtig viel Geld
für
bezahlt.
Ja, klar, weil du kannst dafür die Fahrradträger hinten drauf ballern und dann kannst du damit schön an die Ostsee fahren. So wird so ein 129er halt gefahren. Ja, what?
Sieht doch total scheiße aus in dem Auto.
Ja. Das ist eine abnehmbare, ne?
Ist abnehmbar dann,
ja. Ist abnehmbar. Aber du siehst halt hinten noch so ein bisschen, aber es ist relativ unauffällig.
Ja. Von Oris und ich habe mehrere Kunden,
die so. Ja, das hat hier der Audi S8, der hier steht, ist ja auch volle Hütte. Der hat auch die abnehmbare Hängerkupplung, die ist original in so einer Folie eingeschweißt in den Kofferraum. Die ist da noch nie dran gewesen.
Ja, gut, der kann ja auch was ziehen. Da kannst du einen Tabat hinten
dran. Schnell voll, ja. Da bist du fliegender Holländer. Ja, weil, kannst du nicht mit 270 zur Küste fahren.
Kann ich mir gut vorstellen bei dem Ding.
Aber ich freue mich total auf dieses Porsche G-Modell. Finde ich total geil.
Ich fand das so ungewohnt. Ich habe die Bilder gesehen in der Ankündigung und du siehst das und denkst, warte mal, Cabrio, also ab wann gab es das Cabrio in der Art und Weise?
83,
so.
SC schon.
So, das war ja sehr früh, also und die Telefonfelgen gab es bis 85?
85, 86, ja. 85, 86.
Ja. So, und Telefonfelge kennst du ja sonst nur vom neuen 28 und vom neuen 24
auch. Ja, eben. Ne? Und 944 auch. Also Telefonfelgen gab es ja, da war das, okay, das ist unsere neue Standardfelge, also auch für den Carrera 3.2. Ja. Einfache Geschichte. Ne?
Ja.
Schon cool.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber das ist eh so ein Thema, so ungewohnte Felgen auf einem Auto, was du sonst immer mit einer typischen Felge siehst, ist immer ein Hingucker. Ne? So.
Ja.
Ja. Fällt halt auf. Ne? Ist ungewohnt. Ja. Ja. Ein Porsche 80er ist ja halt Fuchsfelge. Ne? Ist ja so das, was...
Ja, und dann aber immer fünf Fuchsfelgen, so groß wie es geht.
Ja, so breit wie möglich.
Ja, ne? Aber viele haben auch da, auch bei Fuchsfelgen, ich würde immer 7 und 8 mal 15 drauf machen, nie 16 Zöller. Oder schönen dicken Reifen da drauf, so wie sich das gehört. Ne? Finde ich mal am geilsten.
Ja, 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 gut, das, du weißt ja selbst, das ist ja, die Entwicklung geht erst in die eine Richtung, wir haben da vorhin auch drüber gesprochen, und dann wieder in die andere. Jetzt plötzlich bist du auf der Suche nach orangen Originalblinkern für den 129er, ja, weil alle auf weiß umgerüstet haben und jetzt wieder...
Der SLK-Schädel, hast du eigentlich schon gesehen jetzt so?
Nein, nein, nein.
Hier vorne.
Ja.
Das ist das Gleiche, du guckst da zweimal drauf und denkst dir dann, haben ja auch ein paar geschrieben, ah, sie hätten sich doch vertan, eigentlich ist das ganz cool mit den Felgen. Nur in 15 Zoll und dann aber AMG, weißt du so?
Ja,
das ist genau das ist es. Das ist Stil ohne Protz. Das ist so ein geiler Ausdruck. Genau das ist es.
Ja, ich finde, also nochmal, das ist super ungewohnt fürs Auge. Es ist einfach super ungewohnt.
Ja, was einer geschrieben hat, der hat er recht. Durch die kleinere Felge und dann aber trotzdem AMG-Optik, das streckt den Wagen. Das sieht mehr wie ein kleiner SL dadurch aus. Weil kleinere Felgen optisch ja immer ein Auto ein bisschen länger machen, ne?
Ja, ja, ja. Du, am Ende alles gut. Ich weiß nur, dass das für das Auto total super gut passt. Ich weiß aber auch noch, wie meine allerersten Erlebnisse mal waren. Und das ist auch wirklich Harakiri. Aber die Standardbereifung auf dem SLK, wenn du offen schnell auf der Autobahn fährst, was ja eigentlich kein Mensch macht, ne? Macht ja eigentlich kein Mensch. Wenn du dann voll bremst, das Ding hat halt gefühlt keinerlei Anpressdruck auf der Hinterachse, der wird unheimlich leicht hinten und schwimmt dann über die Reifen. Das ist spooky. Aber so wirst du niemals mit dem Auto fahren, so wird das Auto auch niemals gefahren werden. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich das irgendwie so, oh, okay. Mhm. Weil das, wir haben darüber gesprochen, darüber nicht sagen, aber das Fahrwerk, was da drin ist, ist ja 202-Fahrwerk. Also W202, C-Klasse von damals, Mercedes. Weiterentwickelte Raumlenker-Hinterachse. Und Raumlenker-Hinterachse fühlt sich eben auch auf der Autobahn, auf langen Kurven, auch an wie Raumlenker-Hinterachse. So gefühlt ist das alles, hat mit direkt nichts zu tun. So. Und trotzdem, das wirst du bei dem Auto eh nie spüren. Und so wie man das Auto fährt, ist das, glaube ich, mit
15 Zoll total cool. Ich spüre sowieso nichts beim Autofahren.
Ja, ach, die Zeiten sind ja auch vorbei, wo man irgendwie wie so ein Gesenkter gefahren ist und das mal alles ausprobieren wollte.
Ich sitze in diesem Twingo-Glashaus
bei
50 in der Innenstadt und denke mir, wow, also komm, alles gut.
Ist er jetzt zugelassen? Ah nee, zugelassen war er ja schon. Ist er jetzt, ist alles fertig?
Nee, war nicht. Aber hätte, nee, ja, also, Nummernschilder liegen da, die ist zugelassen.
Ja.
War nochmal so eine kleine Hürde, hat HHGA 111H.
Mhm. Achso, du hast H-Kennzeichen gemacht, okay.
Ja, ich finde, also steuerlich bringt das gar nichts.
Nee,
ja,
genau.
Aber gerade an so einem Auto sieht es noch komischer aus eigentlich. Weil du siehst einen Twingo und denkst, wieso hat denn der ein H-Kennzeichen? Das passt irgendwie nicht zusammen. Mhm. Das Auto ist zu modern, zu...
Ja, man assoziiert da noch nicht
H-Kennzeichen nicht mit dem Auto. Nee, der hat ein H-Kennzeichen. Und da war ja diese kleine, hast du auch gesehen im Motorraum, diese kleine, so eine Anrostung unter dem Lack.
Mhm.
Und dann beim TÜV bei Alex hat er eine Vollabnahme gemacht, komplett. Da war, hat er bestanden, aber die Bremsleistung hinten, da war schon ein Unterschied von, keine Ahnung, 27% oder was. Und da habe ich gedacht, irgendwie mich nervt sowas ja, ne? Ich habe dann gesagt, also die Trommelbremse, vielleicht sollte man doch mal einen nochmal aufmachen, nochmal reingucken. Und dann habe ich gesagt, ach komm, ist doch alles scheißegal. Ich weiß,
und was waren Lappen drin?
Nee. Ich habe den Wagen zu MF gebracht und habe gesagt, so René, komm, hier machen wir alles. Mal alle Flüssigkeiten nochmal raus. Das Öl ist vom halben Jahr gewechselt, weiß ich, was da für ein Öl ist. Ich mache mal alles raus, alle Flüssigkeiten, guck mal einmal komplett nach. Guck mal hinten nach der Bremse oder vielleicht ist das Radlager, ich weiß es nicht. Und ich mache das auch bitte da vorne direkt im Motorraum. Das nächste Bild, was ich gekriegt habe, Motorhaube ausgebaut, Kotflügel halb demontiert und diese Roststelle freigelegt. Und das Komische ist, in den Restaurierungsbildern, da war nichts. Der ist ja auch ganz sauber neu lackiert worden. Und wahrscheinlich, also ich gehe davon aus, dass der Lacker oder irgendwer, da muss Fingerfett, irgendwas muss unter dem Lack gewesen sein. Keine Ahnung, wie das passiert. Weil nach der, also so, ne? Dann habe ich dem Besitzer, dem letzten Besitzer ein Bild geschickt von, das er war ganz, der, er war ein bisschen geschockt, glaube ich. Ja, ist so eine kleine Stelle, wird die halt gemacht.
Ja, nochmal, ich habe die gesehen, als ich die Motorhaube aufgemacht habe und habe sie ja gezeigt. Das ist jetzt auch, also jeder andere würde das lassen und dann ist gut. Ne? So. Bei Jens ist halt das Problem, dass in dem Moment, wo er was gesehen hat, hakt es bei ihm ein. Dann fängt er an, das linke Auge fängt an zu wackeln und dann muss das erledigt sein, damit Jens wieder gerade ausgucken kann. Also du bist auch so krank, was diese Dinge angeht, wirklich.
Ja, aber der ist doch sonst so perfekt.
Auch von unten
bei der TÜV-Prüfung, weißt du, ich stand da drunter, ich so, wirklich Wahnsinnszustand. Und diese Stelle da im Motorraum, nee.
Ja.
Geht nicht.
Ja.
Geht nicht.
Also
und ist ja auch Quatsch.
Wenn du wärst auch ein guter Zahnarzt geworden übrigens.
Ja, guck mal, nee, Frank, ist auch Quatsch. Wenn du es jetzt nicht machst,
hast
du in ein paar Jahren richtige Baustelle
an
der Stelle. Ist so. Und das ist immer wieder, fragte einer in Facebook, habe ich Volumex gepostet, ja, hat der Volumex-Motor typische Probleme, wenn man den kaufen würde? Und ich so schrieb, nee, hat keine typischen Probleme, wenn der immer ordentlich gewartet ist. Und das ist genau der Punkt, dass auch wenn du, die Leute haben dann Angst, ja, ist ja ein Kompressormotor, ja, wo ist das Problem? Deshalb ist ja die Verdichtung niedriger, weil der Kompressor drauf ist. Passt ja alles zusammen, läuft ja einwandfrei. Und wenn du den immer wartest und immer frisches Öl hat, dann passiert ja auch nichts. Was soll passieren? Und wenn so eine Karosserie so einen kleinen Rostpickel von einem Zentimeterchen hat, unterm Lack auch noch nicht mal rausgekommen ist, dann ist sie jetzt ein Zentimeter. In zwei Jahren ist es 2 Zentimeter und geht's weiter.
Ein paar Jahre durch und dann muss es dann, da muss er dann mehr ausholen. Dann,
genau, und deshalb, ich bin Freund davon, Fehler bei Autos sofort auszumerzen, fertig aus. Klar, man müsste jetzt nicht unbedingt nochmal wieder das Öl wechseln, aber dann ist einmal, das ist für mich auch, das ist ja auf Stand Null. Weißt du? Der kommt dann nächste Woche wieder und ich weiß ganz sicher, mehr kann ich jetzt nicht tun.
Nee, das ist auch total nachvollziehbar. Ich habe da gerade auch im Vorfeld, gerade über das Thema 129er, eigentlich ja ein Auto, was eine mega Rostvorsorge hat. Also du siehst ja eigentlich bei originalen Fahrzeugen selten Rost, stimmt aber auch nicht mehr. Stimmt nicht mehr. Jetzt geht's los bei den Autos. Jetzt geht's los.
Ist ja klar, wenn die verzinkte Teile haben, so eine Nutzschicht, Zink, da ist jetzt vorbei.
Also es ist nutzt nichts mehr. Anders, wie beim 124er,
ne, wo du
Hinterachsaufnahme hast.
Und,
dann, aber du merkst dann schon, wenn die Autos Winterbetrieb hatten und die ganz frühen 129er hatten alle Winterbetrieb. Warum?
Genau.
Das Auto hatte 4 Jahre Lieferzeit. Wer 1990 so ein Auto hatte, Hardtop drauf, Winterreifen, hey, guck mal, was ich habe.
Ja, genau. Ja, exakt so wie du es gerade beschreibst, genau so ist es gewesen in Deutschland.
Ich habe ja alte, habt ihr ja auch da, ihr Auto, Motor und Sport aus den 90ern, ne? Und guckst dann im Kleinanzeigen Teil und dann siehst du dann, suche Vertrag für 109 SL,
genau.
Zahle 50.000 in bar und so.
Ja, genau. Ja.
Und dementsprechend, die Leute sind mitgefahren bei uns. Und du siehst das auch im Hinterachsbereich bei so einem 129er. Du hast ja mehrere Halter, die sind ja gelb verzinkt gewesen. Da sind auch so Leitungen dran. Und wenn du mal schaust, du siehst, dass die dann alle so ein bisschen alle raus... Also wenn die Winterbetrieb hatten, Hinterachsbereich
generell... Das ist braun verzinkt.
dann ist es braun verzinkt, ja. Und das ist dann alles rostig, da muss man dann genauer schauen. Aber wir haben noch nicht diese Nummer wie 124er, wo du dann in die Hinterachsaufnahme... die kompletten Halter der Hinterachse, dass die dann durchgammeln und du denen die ganze Hinterachse dann absenken musst. Aber es fängt an. 129 hast du Wagenheberaufnahmen, gehen los.
Ja. Vor allem aber häufig auch die späteren. Also leider ist so ein Mopf 2, ja, der jetzt, der im Zweifel ja fast 10 Jahre neuer ist als ein ursprünglicher 89er oder 90er SL, die sind gefährdet.
Ja, wenn man da nicht geguckt hat, du hast halt diese Kanten von den Wagenheberaufnahmen, die sehr scharfkantig sind, da blättert der Lack dann ab, dann fängst an zu rosten. Die Leute gucken nie nach, ist ja nur ein Deckel, was er abnehmen muss. Und dann siehst du auch sehr, sehr oft, dass es da wirklich auch sehr stark sogar blüht. Aber sonst, ganz ehrlich, Blecharbeiten, 129er, noch nie ein Thema gewesen.
Eigentlich nicht, ne?
Also vergleichst du es mit einem 124er.
Ja, ja,
gar kein Vergleich. Zwei Welten.
Also, ja, komisch eigentlich, obwohl die Autos ja im gleichen Werk gebaut wurden. Ja. Und das finde ich ist auch also sehr,
die Kombis sehr jetzt, ja, 124er.
Ja, ja. Ja. Ja, ja. Und deshalb wundert mich das auch manchmal, weil die sind wirklich in der Regel besser. So. Ja, ich habe ja schon mal gesagt, mein Gag zum 129er ist ja immer, dass ich immer gucke, passt der Grill zum Baujahr? Und das hast du ja oft nicht, also passend, weil wir hatten früher plötzlich einen 6-Lamellen-Grill und später hatten einen 7-Lamellen-Grill drin und so. Und ich würde gerne bis zu meinem Lebensende dafür sorgen, dass jeder wieder den richtigen hat, weil ich glaube, unterm Strich müsste es die richtige Anzahl geben, die sind nur in den falschen Autos.
Ja. Ja, wobei, den 6-Lamellen-Grill kannst du ja noch kaufen jetzt, den gibt es ja neu.
Ja.
7-Lamellen-Grill okay. Nicht. Den gibt es nicht. Deshalb 7-Lamellen-Grill, wenn er in Ordnung ist, auch inzwischen sehr gesucht.
Ja.
Und teuer dementsprechend, ja.
Ja,
kannst du kaufen.
Ja. Ja, und als kleiner Tipp, wenn ihr so ein Auto habt und so eine Lamelle ist, aus welchem Grund auch immer, weil einer da reingefingert hat, weil er was reingeflogen ist, ein bisschen verbogen, versucht die nicht zurückzubiegen.
Ja, das ist, ja,
das geht definitiv schief. Ja,
es macht Knack.
Das geht, ja. Genau, es macht Knack und es ja. Sieht, oder es sieht noch schlimmer aus und du kriegst es nie wieder gerade hin. Ja. Lasst es so, wenn es ein bisschen ist und ihr seht das nur auf den zweiten Blick, weil die sind so dünn, diese Lamellen, ne?
Du kannst sie aber ausbauen, ne? Das geht. Du hast ja ein paar Schrauben, das sind 5 Schrauben, nimmst einen Kühlergrill ab und dann ist jede einzelne Lamelle ist genietet. Ah, okay. Kannst du die Niete aufbauen und dann kannst du die Lamelle zur Seite wegnehmen.
Schau an. Und
dann kannst du sie irgendwie gerade, dass er einigermaßen wieder ist. Oder du nimmst von einem anderen Grill, was kaputt ist, die Lamelle.
Er muss aber genau die sein, weil die ja alle unterschiedlich lang sind.
Genau, ja. Es sind 7 Stück und die sind alle unterschiedlich lang. Und übrigens, wenn du bei dem 7-Lamellen-Grill den Mercedes stellst, wenn der kaputt geht, den kannst du ja einzeln kaufen. Vom 7-Lamellen-Grill den Stern. Mhm. Um den einzubauen, musst du alle 7 Lamellen lösen. Du musst alle 12 Nieten musst du lösen, weil die musst du zur Seite schieben. Und dann drehst du den dann so rein. Da sind so Nasen aus Plastik. Und dann musst du alle Lamellen wieder rein und die haken dann da ein.
Jetzt.
Wenn du das nicht machst, macht's knack.
Hast du erklärt, warum viele, die eigentlich einen 7-Lamellen-Grill haben, jetzt einen 6-Lamellen-Grill haben. Weil klar, erstens ist das der einzige, den du bei Mercedes kriegst. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist ja schwieriger, als einen neuen zu kaufen bei Mercedes. Und er hat dann halt eine Lamelle weniger, stört die wenigsten. Ich gucke nur immer drauf, habe ich mit Jens dann immer so, Jens, da ist wieder eine Lamelle zu viel oder eine zu wenig. Und Jens immer nur so, ach, lässt mich damit in Ruhe, das Auto ist sonst gut. Ist ja nur der Grill. Ja, naja, aber schon crazy. Aber da steigt man nachher natürlich tief ein. Da kennst du jede Schraube, jede Sache, jeden Quatsch an dem Auto, kennst du dann auswendig, ne?
Ja. Ja gut, dadurch, dass man dann natürlich jeden Tag zu tun hat mit, fällt das dann auf. Ja.
Ja.
Das sind ja so Sachen, die oder genau dann. Und ja, dann versucht man natürlich dann auch, dass es dann wirklich genau so war, wie es vom Band
ja.
kam dann.
Ja, du bist auch, was das Thema Originalität angeht.
Ja, also ich kann da nicht, also weiße Blinker und nee, geht nicht. Also es muss wirklich dann so, wie es. Oder wenn die Kontrastfarbe nicht stimmt, hast du auch total oft.
Ja, das aber ja tatsächlich sogar neu gemacht wurde. Ne? Also das gab ja damals Menschen, die gesagt haben, ja, was macht ihr denn da? Ihr bringt so einen schönen SL und die Stoßstangen sind irgendwie in Alto-Grau. Macht die doch mal in Wagenfarbe. Und wenn man das irgendwie nachvollziehen kann, dass das von Anfang an war, ist das vielleicht sogar okay. Ne? Oder
nö, jetzt? Anderes nee? Auto so.
Hä?
Ich finde das viel geiler an der Kontrastfarbe. Ich finde das doof. Wenn die Leute die in einfarbig lackieren.
Ja, und jetzt kommt's, haben wir vorhin auch drüber gesprochen, nochmal für die Nerds unter euch. Ab 94 war es bei vielen Farben so, dass sie die Kontrastfarbe nicht mehr hatten. Ja, also zum Beispiel bei Beryl.
Ja, bei Beryl war es so. Ab 94 hast du dann unten die Kontrastfarbe, ist dann zwar auch in Beryl 888.
Aber mit weniger Glanzgrad.
Genau, seidenmatt lackiert, dass es dann so matt ist. Und davor war es dann in so einem dunkelblau Metallic. Also da ist ein riesen
genau.
Kontrast dann. Und Rot-Uni. Hatte
das war auch
immer die gleiche Farbe.
Genau.
Das von Anfang an dann aber auch. Gab es ja bei uns total selten. Dieses normale Rot.
Ja.
In den USA war es sehr beliebt. Und die hatten dann auch den gleichen Farbton.
Ja. Machst du das eigentlich? Also ist das für dich interessant, Teile aus den USA zu bekommen? Weil da gibt es ja eine Menge 129er. Ich kenne da so einige, die so Autos rüberholen.
Es gibt viele, die kaufen in den USA dann so Autos
ja.
und zerlegen die dann hier und verkaufen
genau.
dann die Teile dann.
Genau, Havixbecker zum Beispiel.
Es gibt einige Sachen, die kannst du natürlich dann nicht gebrauchen dann, aber ja klar, ich meine, du nimmst dann, was du kriegst. Also alles, was nicht lieferbar ist, musst du natürlich dann schauen, dass es dann gebraucht nachkriegst.
Ja. ja.
Oder ja. das, was du nicht reparieren kannst. Aber da gibt es halt, wie ich schon sagte vorhin, es gab 205.000 Autos. Ich glaube, USA war der wichtigste Markt damals. Ich glaube, 44% ging in die USA.
Wahnsinn, ne? Das muss man sich mal vorstellen. Bei einem weltweiten globalen Markt, klar, damals hat China keine Autos, keine SL gekauft, aber Wahnsinn, ne? 44% der Autos in die USA.
40 oder 44, steht in der Kaufberatung, steht es drin.
Ah, cool.
Zweiter Markt war Deutschland, ich glaube, dritter war schon Japan, meine ich. Also war auch ein sehr wichtiger Markt. Und dementsprechend, klar, also die meisten Autos sind wirklich in den Staaten gelandet.
Ja, okay. Ja, aber das Fakt, ich weiß nicht, wusstest du das, Jens, dass die Japaner meistens mit Hardtop fahren?
Nö.
Und das der Grund ist, warum das Auto bestimmte Themen hat?
Ja, spannend.
Das war mir auch nicht klar.
Wir hatten damals 2010, wir haben ja angefangen, Autos aus Japan, also wir waren ja, es war ja früher ein Autohandel, was wir gemacht haben. Dadurch ist ja die Werkstatt entstanden. Mhm. Also es war eine interne Werkstatt von diesem Autohandel.
Ach, witzig.
Und haben 2009 angefangen, Autos aus Japan hier rüber zu holen. Mhm. Und ich war 2011 das erste Mal in Japan und bin dann auch regelmäßig dann in Japan gewesen, haben wir da auch Autos gekauft. Es war auch, wir haben viel dort gekauft, man hat so 300, 350 Autos im Jahr gekauft in
Wahnsinn.
Japan. Also war schon eine Menge. Und wir hatten halt sehr, sehr früh schon das Problem mit der Fettig-Hydraulik. Das kannte hier keiner, auch hier vom Club nicht oder so, also wo dann wirklich so viele Leute dann sind, die dann so ein Auto fahren. Nee, und die Hydraulikzylinder kennen wir nicht. Haben wir nie gehabt. Und wir hatten es aber dauernd bei Japanern. Also bei uns war es dann, und die sagten, nee, können wir uns nicht erklären. Wir haben damals dann auch angefangen, auch neue Hydraulikzylinder zu kaufen. Da gab es dann die oben im Scheibenrahmen, da kostet ein Zylinder 90 Euro. Da hast du es neu gekauft, das geht. Heutzutage kostet er 400, meine ich. Und da sind damals dann schon, als dann die anderen Hydraulikzylinder hinten anfingen, hast du angefangen dann zu gucken, wie kriegt man sowas auf und was ist da drin, was kaputt geht. Mhm. Ne? Und dadurch ist das ja entstanden. Mhm. Die Japaner fährt das Auto als Coupé. Es ging ja darum, in Japan, Linkslenker Statussymbol.
Ja, genau.
Ich will einen großen Mercedes fahren als Coupé. Der 140er Coupé ist zu klobig für Japan. Mhm. Du kannst ja damit nirgends wohin. Das ist ja viel für den Japaner. Japaner sind klein in der Regel. 140er ist ein Wohnmobil für die. Und auch, du kannst ja nicht in ein Parkhaus da, das funktioniert nicht mit 140er, haben die einen 129er angenommen. Als Statussymbol, großer Mercedes, dann als Coupé, Hardtop drauf. Asiaten mögen keine Sonne, mögen nicht offen fahren.
Ja, krass, das war mir nicht bewusst und erklärt.
Dann bin ich im Herzen doch ein Asiate, ne? Weil mit den 129er auch nur so fahren. Ich würde ihn nur so fahren. Weißen 129er, schön mit Hardtop, blau Karo-Stoff.
Ja.
Top.
Ja. Also nicht selten. Ne? Also weiß dann bei uns und dann Stoff. Gibt es schon mal in Japan, ja. Ist eine gängige Farbkombi. Ne? Also blau innen mögen die ja sowieso.
Ja.
Und dann weiß aus, ne? Weil ja eine Farbe, die in Japan halt immer sehr, sehr
mega
gefragt war.
Schön mit dem grauen Kunststoff unten. Ja. Toll. Gullideckel. Ja.
Ja, und mit dem Hardtop kannst du so ein Auto natürlich auch fahren. Ne? Ist ja relativ leise dann. Ne? Ja.
Der ist wirklich Softdruck, leise, ja.
Er ist sehr laut. Also du merkst richtig, es ist ein Notverdeck.
Nee, ist ja, ein Roadster. Da ist ja nicht gefüttert.
Ja, ja. Du hast ja keine kaum Dämmung wie beim 124. Ja, ist schon ein anderes Fahren. Das, ja, ich fahre meinen auch lieber mit Hardtop.
Ich mag, also dieser Look, wenn man drin sitzt, ist mega. Ich mag das Hardtop sonst nicht, weil die Dachlinie so verändert ist durch die Seitenscheibe, mir gefällt das nicht. Das ist ganz komisch.
Mir gefällt das tatsächlich ganz gut, weil dadurch ist ja die C-Säule schmaler.
Ja, aber das soll
man hat also noch mehr Glas an den Seiten, aber das ist total Geschmackssache. Also offen gestanden, mir gefällt zum Beispiel auch der Targa vom 996 extrem gut. Der hat ja ein ähnliches Phänomen.
Ist ähnlich, ja, genau.
Ja, sieht auch total blöd aus. Ja, weil der nämlich auf dem Cabriolet basiert.
Ja.
Und im Endeffekt dieses ganze Dach nur draufgesetzt ist. Deshalb geht es hinten durch. Das ist das Fenster anders und das sieht total blöd aus.
Du hast dann auch so eine runde Säule wie beim Panodach vom 129er.
Genau. Genau.
Tiger 996.
Genau.
Und fehlt der Sprung in der Scheibe.
Ja.
Genau.
Ah, gibt es eigentlich bei dir, ich meine, der 129er ist ja dein Auto, mit dem du fährst, gibt es irgendwas, wovon du noch träumst, was du gerne hättest? Ich habe ja bei dir auch so ein paar spezielle Sachen mal gesehen.
Ja, es gibt das ein oder andere dann. Was ich schon mal gehabt habe auch, wo du heutzutage sagst, so Mann, sind die Dinger abgegangen, hätte man so ein Auto mal behalten. Ich kann mich an den SL73 erinnern, den wir in Japan gekauft haben.
Das ist krank.
Ewigkeiten her, 2014 war das.
585 PS, 12-Zylinder Sauger.
25, ja.
525,
sorry. Der Brabus hatte, der 7,3er.
Ja, genau, 525,
Der hat 525 und die sind auch mega teuer geworden inzwischen. Also es ist ein riesen Motor, 7,3 Liter oder 7,255. Genau. Wahnsinnsteil und heutzutage auch unbezahlbar. Dadurch, dass der Pagani Zonda so, ja, so angezogen ist, ja, im letzten Jahr und der Motor ja der gleiche ist, ja, und der ersten Serie,
ja, genau,
sind die mega teuer geworden und sowas. Aber da ist es jetzt schon zu spät. Die Dinger sind so teuer geworden.
Jorge, pass auf. S70. Also,
ja,
also 140er. Ich hätte ja mal einen kaufen können. Der stand auch schon bei mir schon. Also ich habe noch Bilder, wie er bei mir steht. Und ich habe es am Ende nicht gemacht. Der hat auch den Motor. Das waren ja 70, 71, 72, 73. So, das ist, keiner wusste so ganz genau. So. Mit allen Rechnungen dabei und so weiter. Hamburger Auto, alles einwandfrei, 16.000 Euro. Und das ist jetzt her 7, 8 Jahre.
Ja, ja, ah, das ist ja wie alles, ne?
Aber damals hätte Fahrradkette. Ja. Ey, da kann ich hier so eine Liste schreiben.
Aber weißt du, was Roche schon Interessantes hatte, wo ich sage, damit muss man sich tatsächlich auch mal beschäftigen, ist nämlich auch mal ein Thema für Future Classics, ist der Maybach.
Ja, oh, 57. Ja. Mhm. Ja, wobei, wird immer Future nur geil, bis was kaputt geht.
Ja, den hast du auch nur gehabt, weil jemand aufgegeben hat wahrscheinlich, ne?
Den hatten wir auch in Japan gekauft. War auch ganz gut. Der hatte eine relativ hohe Laufleistung. Aber boah, du brauchtest dann, ich weiß noch, hinten war so eine Schalterkonsole. Da sind so ein paar Schalter fürs Rollo und so. Ne? Mhm. Und da hatte ich gedacht, ja, nee, da war die Farbe dann abgegangen von dem Knopf. Es funktionierte alles. Ich sagte, nee, das können wir nicht so lassen. Müssen wir neu holen da. Ne? Gab es dann auch. Aber der ist kaputt gegangen. So ein blöder Schalter. Konsolending irgendwie.
Hat Mercedes gleich 1000. Hier. Maybach. Zack. Oh, da kommt, da bestellt jemand was für Maybach. Dann zack, zack, genau, werden an den Preis zwei Nullen rangegangen. Ding, ding, ding. Ja. Und dann sagt er dir 1000 und ein paar Euro.
Ich weiß nicht, was war, aber unvorstellbar viel wurde. Das kann doch gar nicht. Das war wie von einem 210er. Du, die Knöpfe, also ähnlich gebaut, ja, wo du weißt, das ist das Gleiche, aber es steht halt, die Teilnummer fängt mit 240 an. Also.
Ja, ja.
Dann denkst du, oh Gott, ey, hoffentlich geht da nicht noch mehr kaputt. Da hat man ein paar Sachen, auch von der Lenkung was. Natürlich, tolles Auto wird es nie wieder so geben. Ne? Aber ja, wie gesagt, wenn was kaputt geht, ist natürlich dann doof.
Ja, gut, und so ein Ding muss natürlich funktionieren. Ich kann mich damals noch daran erinnern, also ich habe nie so ein Auto verkauft, ich kann mich nur noch daran erinnern, dass hier in Hamburg gab es einen Besitzer einer großen Firma hier, der so einen fuhr, ich meine in hellblau, dunkelblau, diese zweifarbigen Dinger, und das war ja eine Erscheinung. Also wenn du also in Deutschland, wenn du mit einem Maybach vorgefahren bist, das war ja auch die Zeit, in der, ich sag mal, da gab es noch keinen Phantom in der Größe und so wie heute. Da, Rolls-Royce ist immer noch mal, finde ich, eine Nummer drüber. Ja? Aber, also drüber vielleicht nicht, daneben, in der Optik und in der Erscheinung noch mal eine Nummer drüber. Aber mit so einem Maybach dann plötzlich, der ja irgendwie auch wieder ganz andere Maße hatte und kurz und lang und so. Ich fand den schon beeindruckend. Ja? Wenngleich, als Mercedes-Mann sagst du natürlich, okay, krass, ne? Weil basierte ja in Teilen noch auf dem 140er. Dann aber mit der Technik viel vom W220, also viele Knöpfe und so.
Also es ist, wenn du das so vergleichst, oder gab es den W100 damals in den 60ern,
ja, 70er, ja, ja,
80er oder Anfang 80er? Und dann haben die dann den Maybach, weil genauso, wenn du so einen W100 anguckst, die haben ja hydraulisch auch eine Menge, Fensterheber, hydraulisch, ja, 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 Sitzverstellung, ja, hydraulisch. Also da ist alles mit Hydraulikzähne, sieht aus wie ein Flugzeug, wenn du da Verkleidung abnimmst.
W100 ist übrigens der 600er Mercedes, für die nicht,
ja,
so wissen,
dass, ja, genau,
hier heute so ein Mercedes-Talk. Diese ganzen Nummern, da die Hälfte unserer Hörer weiß gar nicht, worum es geht.
Ja, 600er ist das, was früher
W100er denkt, dass es irgendwie
die Staatslimousine war.
Was?
Die Staatslimousine quasi war.
Ja, ja, genau. 600, ja, und 600 Prümann.
Wo wir aber, damit es nicht zu viel Mercedes-lastig ist, vielleicht noch einmal, weil du das nur kurz angesprochen hast. Jens, du musst trotzdem noch mal ein paar Worte sagen zu diesem geilen BMW, der hier reingerollt ist. Das ist ja nicht nur irgendwie, das ist ja nicht eine Nebennotiz.
Muss ich?
Ja, finde ich schon. Finde ich schon. Ist einer der geilsten. Danach entlasse ich dich auch.
Ja, ist echt ein geiles Auto. Ist ein 1er BMW. Also die Story ist wohl, wenn das richtig ist, die M GmbH sollte den gar nicht bauen. Und dann haben sie aber mal einen gebaut als Prototyp und einfach den Vorstand vorgestellt. Und dann haben sie gesagt, na gut, okay, dann machen wir es doch. Und wurden knapp 6000 Stück gebaut. Es ist ja ein 1er Coupé. Relativ kompakter BMW, der aber dann, der ist, wenn man ihn im ersten Moment sieht, so breit wie er lang ist, weil er schön verbreitert ist und hat einen 3 Liter 6 in der Turbomotor mit 340 PS. Und ja, das ist noch so ein Auto, da wenn du in der Kurve Gas gibst, geht's Heck weg, ne? Also das ist ein richtig, das ist heavy, das Teil. Und der hier ist zweite Hand, gab es nur drei Farben im Wagen.
So,
gab es nur in Weiß, Schwarz und Orange Metallic.
Ach echt?
Ja, und innen gab es nur schwarzes Leder mit zwei verschiedenen Nähten jeweils. Ne? Es gab ganz wenig Kombinationen. Und er ist weiß, ist 40.900 Kilometer gelaufen. Und die haben neu wollte die am Ende keiner mehr. Die haben neu 51.000 Euro gekostet.
Wahnsinn.
Und dann waren die Leute aber schon so, du hast dann auch neu noch für 48 gekriegt, so ungefähr. Weißt du, Hauptsache, der ist dann mal raus. Und jetzt in dem Zustand mit der Laufleistung, der wird jetzt hier ein bisschen mehr kosten, auf jeden Fall. Also die kosten deutlich über 60.000. Und der ist lückenlos Heckheft gepflegt. Der hat alleine 30 Seiten, sind alleine nur Serviceberichte bei dem Auto, weil jedes Jahr im Service ist alles gemacht, ist unfallfrei. Karosserie ist komplett im Erstlack, sieht aus wie ein Neuwagen eigentlich.
Ja.
Aber die Stoßstange hin wurde schon mal lackiert, allerdings nur lackiert, also das Teil wurde nicht gewechselt. Da war irgendwie ein Kratzer drin und die Felgen sind schon überarbeitet worden komplett.
Ah, okay. Ja, die sind allerdings auch, also bei dem Auto, wenn du dir das anguckst, weißt du eins, du bist extrem gefährdet, damit anzuecken, weil wenn du da drin sitzt, siehst du diese Verbreiterungen nicht und die Räder sind eine unheimlich breite Spur für die Karosseriebreite. Ja? Das ist wirklich nochmal einen drüber weg und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass du, also du machst die schmerzliche Erfahrung, wie breit dein Auto ist, aber, wenn du es am Bordschein hörst.
Das ist auch so ein typisches Auto, was es nie wieder geben wird in der Form. Wo man einfach mal, ja, machen wir dann mal. So, cool, ne?
Ja, und er ist halt sehr, sehr konsequent. Und er war ja damals auch wirklich extrem sportlich abgestimmt. Es macht richtig Spaß, den zu fahren. Und wo ich eben gemerkt habe, dass das Auto auch sehr ernst gemeint ist. Die Spezialisten unter euch können das ja mal schreiben, können mir mal privat schreiben oder wie auch immer. Es sieht so aus, als wären die Bremsscheiben vorne genauso wie hinten von der Größe her.
Riesige
Bremsscheiben, auch hinten, was man ja sonst nicht so gewohnt ist. Und schön Batterie im Kofferraum, ne, und so. Also die haben, glaube ich, wirklich gesagt, lass mal gucken. Das wird ja sowieso nur jemand kaufen, der 100% Sportlichkeit möchte.
Ja. Das ist halt dieses Slogan vom BMW, ist Freude am Fahren. Ne?
Ja.
Das ist ja wirklich so das, was für mich ist dann. Ne? Wenn du dann so ein Auto siehst, passt das.
Nee, vor allem, pass auf, das ist 13 Jahre her. Ne? Wenn du das Auto siehst, auch mit den Leistungsdaten, mit allem, und dann haben sie jetzt vor 3 Tagen oder wann oder 5 Tagen da diesen iX3, der Aufbruch ins neue Jahrtausend für BMW, alles wird neu. Und dann guckst du es an, denkst, ja, sieht vielleicht gar nicht so schlecht aus, keine Ahnung, aber im Endeffekt, wenn du dann hier sowas stehen hast, ist das doch alles scheiße. Was ist doch so. Ey, wo ist denn da Freude am Fahren? Was soll das denn sein? Das ist Freude am Fahren hier.
Ja, und diese klassische Rezeptur von rein 6-Zylinder-Motor, 6-Gang-Schaltgetriebe.
Heckantrieb, kleines Coupé.
Ja. Reduziert aufs Maximum. Du setzt dich da halt rein, du siehst deine beiden Rundinstrumente, du hast ein kleines Lenkrad, du hast einen geilen Schaltknopf, kurze Schaltwege und alles andere. Kannst du auch ausblenden, weil das ist egal.
Durchaus einige, die so in den Foren und so schreiben, dass es der einzige legitime Nachfolger für den UM3 ist.
Genau, so waren ja auch damals die Berichte und das ist auch echt nachvollziehbar. Daran hat man sich dann orientiert und das wird ja umso schlüssiger, wenn man halt heute sieht, was für ein Kampfapparat so ein M4 ist. Weißt du? So, ja. Wo du dann denkst so, oi, ist das viel Auto, ne?
Ja. Das sind wir beim anderen Thema, auch aus einem M3 von der Nummer her ein M4 zu machen schon, das ist allein schon, weißt du, vom Marketing, das habe ich nie verstanden. Ein M3 ist ein M3 ist ein M3. Du hast einmal eine Ikone, dann bleibst du auch dabei.
Ja, ich glaube, das hängt einfach irgendwie ein bisschen damit zusammen, dass man diese Fahrzeugklassen verändert hat, weil auch eben damals Mercedes eine CLK, dann plötzlich aus einem CLK wurde plötzlich eine E-Klasse. Und eigentlich ja auf Basis der C-Klasse. Und dann hat man gesagt, dann schiebt man sich, man pötert sich hoch. Ja. Aber dann werden die Autos halt auch immer größer, immer breiter, immer schwerer. Muss ja dann dem einen, der eigentlich das gefahren ist, auch gefallen.
Ja, muss es eben nicht. Das ist genau der Punkt.
Ja.
Muss es eben nicht. Und deshalb kauft es dann keiner mehr hinterher, weil gar keiner mehr weiß, was ist er denn jetzt?
Ja.
Grütze. Und in dem Sinne.
Also. Ja, dann werden wir jetzt diesen wunderbaren sonnigen Sonntag weiter nutzen.
Ja.
Vielen Dank. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Und wenn ihr ein Thema habt mit eurem hydraulischen Verdeck. Dann gibt es jemanden, den Kocher, der sich dem Thema sehr gut annimmt.
Genau, dann haben wir ganz deutlich RSC-Auto.
RSC-Autotechnik, ja.
RSC-Autotechnik
In Wiedmarschen.
So.
Ne? Mittendrin, eigentlich gut gelegen. Ne? Kann man aus ganz Deutschland
so ein bisschen... Nordwestlich halt, ne? Ja, da ist man dann schon irgendwo...
Wenn du in Holland wohnst, bin ich besonders schnell da. Tschüss.
Mach's gut und vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und tschüss.
Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de, falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt. Genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.